Reboot Academia. Forschung und Lehre neu gedacht.
Dann freue ich mich, dass du heute hier bist. Mit mir hier sitzt Sebastian Kuban. Stell dich doch mal kurz vor, wer bist du und was machst du?
Ja, vielen Dank für die Einladung. Mein Name ist Sebastian Kuban und ich bin eigentlich promovierter Medievist, arbeite aber auch in der Public History, also Geschichte im öffentlichen Raum. Das ist ein relativ neuer Bereich in Deutschland und das Ganze mache ich an der Universität Hamburg. Bin momentan aber in Elternzeit und eigentlich ist momentan eins meiner wesentlichen Beschäftigungsfelder, Wissenschaftspolitik in irgendeiner Weise zu betreiben. Also die Aktion 95 Thesen gegen das Wissenschaftszeitvertragsgesetz und ich bin Hanna, die auf Twitter in den letzten Monaten viel Aufmerksamkeit erregt haben und die jetzt hoffentlich auch in den Koalitionsverhandlungen eine Rolle spielen werden. Da war ich einer der Initiatoren mit meinen Kolleginnen Amrei Bahr und Christine Eichhorn.
Sehr schön. Kannst du vielleicht noch kurz sagen, was ein Medievist ist?
Ein Medievist? Ein Mittelalterhistoriker. Der klingt immer so nach Medium und nach Medienwissenschaft, aber nee, ich beschäftige mich da im Hauptberuf eigentlich damit, Geschichte des Mittelalters.
Okay.
Und super. Eben als zweite Variante dann, was sind moderne Adaptionen von Mittelaltervorstellungen und wo spielt das vielleicht auch eine Rolle bei Vorstellungen der neuen Rechten und solche Sachen. Das sind so meine Themen, wie spielt das auch eine Rolle auf YouTube, in Podcasts, in den sozialen Medien. Also das Mittelalter in all seinen modernen Ausprägungen sozusagen.
Cool, spannend. Na gut, jetzt steigen wir gleich in das erste Element von diesem Podcast ein. Und zwar mache ich immer am Anfang so eine Blitzrunde. Du hast von mir vorher schon Fragen bekommen und die stelle ich dir jetzt einfach und du gibst mir deine Antworten. Genau, wir fangen an mit Kaffee oder Tee?
Ja, sowohl als auch, am liebsten nur nicht zur gleichen Zeit. Also Tee, wenn es hart auf hart kommt und Kaffee zur Entspannung.
Okay, sehr gut. Twitter oder Telefonat?
Naja, auch alles zum rechten Anlass angemessen, aber nach den Aktionen 95 Thesen gegen das Wissenschaftszeitvertragsgesetz und ich bin Hanna, natürlich Twitter.
Absolut, da habt ihr ja richtig Wirbel gemacht. Mhm. Bist du eher ein Mensch für positive Energie oder eher konstruktive Kritik?
Naja, wahrscheinlich eher für beides, weil also jede Kritik, die nicht auch irgendwie positive Energie hat, ist wahrscheinlich nicht konstruktiv. Und jede Energie, die nicht auch irgendwie eine kritische Rückbindung hat, ist wahrscheinlich nicht positiv.
Okay, sehr cool. Publish oder perish?
Naja, ich glaube, wir sind mittlerweile an einem Punkt angelangt, wo es heißt publish and perish. Das ist ja eins der großen Probleme am Wissenschaftssystem, dass so viel publiziert wird, ohne dass es in irgendeiner Weise zur Karriere beiträgt.
Mhm. Ja, da gehen wir vielleicht nachher auch nochmal rein. Dein persönliches Vorbild, hast du eins? Und wenn ja, wer ist das?
Das muss ich überspringen. Tatsächlich über diese Frage habe ich viel nachgedacht, aber ich habe natürlich Kollegen, von denen ich viel gelernt habe, insbesondere was Radikalisierung in den Ansichten angeht, dass so wie es nicht bleiben muss, sondern gerade die Wissenschaft es auch mal anders denken könnte und über das bestehende System hinaus. Ich würde da jetzt niemanden namentlich nennen wollen, aber diejenigen erkennen sich schon, wenn ich das so sage.
Perfekt. Was ist für dich die beste Erfindung der Menschheit?
Ah, das ist auch eine schöne, gerade für Historiker eine schöne Frage. da kann ich mich gar nicht so entscheiden. Momentan würde ich sagen, finde ich Impfungen ziemlich spitze. Mhm. Aber Erfindung des Alphabets, Buchdruck sind natürlich auch sehr, sehr gut. Aber ich glaube tatsächlich, eine der wesentlichen Erfindungen der letzten Jahre ist einfach das Internet. Also was wir da für Möglichkeiten gegeben haben, die wir vorher noch gar nicht denken konnten, das ist immens. Und da sind wir ja tatsächlich, also ich würde es jetzt nicht gerade Neuland bezeichnen wie Angela Merkel, aber wir sind doch am Anfang und ich glaube, wir nutzen gerade erst 1% aller Möglichkeiten, die man da haben könnte.
Mhm. Gibt es für dich eine Sache, die einem keiner beibringt und die man aber unbedingt lernen sollte?
Es gibt da gibt es sicherlich ganz viel, aber mir fiel da ein, Nein sagen ist so eine Geschichte, die gerade im Wissenschaftsbereich sehr wichtig ist. weil man sich dann doch häufiger mal aus gutem Willen und so zu Sachen einlässt, für die man dann vielleicht gar keine zeitlichen Kapazitäten hat. Also ich glaube, Warren Buffett hat mal gesagt, der Unterschied zwischen erfolgreichen und sehr erfolgreichen Leuten ist, dass die sehr erfolgreichen Leute häufiger Nein sagen.
Das muss ich auch sehr hart lernen, muss ich zugeben. Ja. Und ich bin immer noch dabei, das zu lernen.
Das ist wirklich das ist, glaube ich, auch einfach. Eher ein Prozess.
Ja. Leider. Es wäre so schön, wenn man irgendwann sagen könnte, ich habe es jetzt gelernt und ich weiß jetzt, wie es geht.
Ja, theoretisch, ne?
Okay, aber wir sind heute nicht hier, um Nein sagen zu lernen, sondern wir sind heute hier, um über Wissenschaftszeitvertragsgesetz und Ich bin Hanna zu sprechen. Und jetzt wissen vielleicht nicht alle, die zuhören, was Ich bin Hanna ist. Vielleicht kannst du das kurz erklären.
Ja, das kann ich gerne machen. Also die historische Genese von etwas zu erklären, liegt ja auch dem Historiker im Blut sozusagen. Fangen wir lieber an. Also Ich bin Hanna ist eine Twitter-Aktion gewesen. Hashtag Ich bin Hanna. Das Ganze hat aber, bevor ich das erzähle, muss ich aber die Vorgeschichte dazu erzählen. Es war ziemlich fast genau vor einem Jahr, nämlich am 31. Oktober des letzten Jahres, dass eine Kollegin von mir, die ich nur über Twitter kannte, twitterte, naja, heute ist ja Halloween, da gehe ich mal als Wissenschaftszeitvertragsgesetz. Und da habe ich dann drauf getwittert, das finde ich so eine ganz schön gruselige Verkleidung. Heute ist ja auch Reformationstag, also ich würde sagen, wir hauen lieber 95 Thesen gegen das Wissenschaftszeitvertragsgesetz hinaus. Und darauf stieg dann meine Kollegin Amrei Bahr ein und meinte, ja, das ist eine gute Idee, das machen wir. Christine Eichhorn ist auch sofort eingestiegen und auf einmal explodierte es. Wissenschaftler, vor allem aus Deutschland, aber auch aus ganz Europa, twitterten auf einmal, warum das Wissenschaftszeitvertragsgesetz, auf das wir wahrscheinlich gleich noch zu sprechen kommen müssen, denn so grauenvoll für sie persönlich, aber auch für die Wissenschaft ist. Wir hatten also innerhalb weniger Tage mehrere tausend Tweets, die einfach eine sehr klare Problemanalyse darstellen, was alles so im Wissenschaftssystem insbesondere für die befristeten Mittelbauler so darstellt. Und dass das so eskaliert, da kann man ja auch einfach sagen, okay, offensichtlich ist die Zeit reif, dass sich die Leute melden, was alles schiefläuft. Mhm. Auf jeden Fall habe ich dann mit Amrei Bahr und Christine Eichhorn diese Thesen gesammelt. Es waren, wie gesagt, mehrere tausend Tweets und daraus ließ sich aber, weil es ja auch einige Doppelungen gab, dann überraschenderweise 95 Thesen destillieren, die wir dann auch ins Netz gestellt haben. Und mittlerweile ist gerade auch von uns als HerausgeberInnen ein Buch erschienen, Hashtag 95VSWissZeitVG, prekäre Arbeit in der deutschen Wissenschaft, wo auch die Thesen hinten drin abgedruckt sind, aber auch ein paar Essays von uns drin sind und ein paar Erfahrungsberichte von Kolleginnen und Kollegen von der Studentin bis zum Dekan, die das Ganze nochmal etwas ausführlicher darstellen. Das war also die Sache, die letztes Jahr am Reformationstag stattgefunden hat. Und es blieb weiter am Schwelen und am Gären. Das BMBF, also das Ministerium für Bildung und Forschung, also das Wissenschaftsministerium mit Anja Karliczek an der Spitze, ist auch manchmal etwas ungeschickt, was die Außendarstellung angeht. Und das war dann eine Sache, die dann zu Ich bin Hanna geführt hat, würde ich sagen. Denn man fand auf der Internetseite des BMBF ein Erklärvideo. In diesem Erklärvideo, das in dessen Mittelpunkt die animierte Figur Hanna steht, die eine promovierende Biologin ist, wenn ich das richtig entsinne, die lässt sich immer schön beraten, damit sie ihre Karriere auch immer schön plant, weil sie kennt ja das Wissenschaftszeitvertragsgesetz. Ich glaube, an dieser Stelle erkläre ich mal kurz das Wissenschaftszeitvertragsgesetz, nachdem ich es schon häufig gesagt habe. Also das Wissenschaftszeitarbeitsgesetz ist das Gesetz, mit dem die Anstellungszeiten, die Beschäftigungsbedingungen für Wissenschaftler unter der Professur im deutschen Wissenschaftssystem geregelt werden. Es regelt also, dass man maximal 6 Jahre vor und 6 Jahre nach der Professur befristete Verträge bekommen kann. Danach muss man entfristet angestellt werden. Für Mediziner sind die Regelungen ein bisschen anders. Das passiert aber natürlich nicht, dass man entfristet angestellt wird, sondern man wird in der Regel gar nicht mehr angestellt. Das heißt, man hat sozusagen eine Verfallslaufzeit. Nach 12 Jahren ist man raus aus der Wissenschaft, es sei denn, man hat eine der raren entfristeten Stellen bekommen. Also im Prinzip gibt es nur die Möglichkeit, eine Professur anzustreben, weil unter der Professur gibt es so gut wie keine entfristeten Stellen. Und dieses Wissenschaftszeitvertragsgesetz, das muss man kennen, kennen aber die wenigsten. Wenn man anfängt zu promovieren, ist alles so neu, so spannend, man ist so mit dem Inhalt beschäftigt, da macht man sich auch keine, es ist so weit weg auch. Also diese 12-Jahres-Grenze ist zu weit weg, um zu dicht, um zu funktionieren und zu dicht dran, aber schon so dicht dran, dass sie wirklich nervt. Ich habe mich damit verstärkt auch erst tatsächlich jetzt in letzter Zeit auseinandergesetzt, wo bei mir die Grenze doch langsam auch näher kommt. Aber zu diesem Video. Also dieses Wissenschaftszeitvertragsgesetz, was eben ein Sonderbefristungsrecht in der deutschen Landschaft ist, das ist eben einzigartig. Also nur in der Wissenschaft gönnt sich der Staat die Ausnahme, Wissenschaftler einfach wie Verschleißmaterial zu behandeln, dass er einfach austauschen kann. Das geht sonst nicht. Das Bundesarbeitsgericht hat festgestellt, in Deutschland sind normale Arbeitsverträge unbefristet. Der Staat sagt, die Wissenschaft ist ein Einhornreich, da machen wir alles anders, weil das ist auch gut so. Da können wir später noch drauf zurückkommen. Mhm. Und dieses Erklärvideo, ich bin von Hanna, erklärt eben, wie sich die promovierende Biologin sich immer schön beraten lässt und dadurch dann weiß, wie sie sich innerhalb der Jahre positionieren kann. Das ist natürlich völliger Quatsch, weil eine Karriere in der Wissenschaft kann man überhaupt nicht planen. Da gibt es viel zu wenig Stellen zu. Man kann es cleverer anstellen oder weniger clever, aber planen lässt sich das nicht. Und dann kommt irgendwann auch die Begründung, warum das Gesetz auch für das gesamte Wissenschaftssystem so gut sei. Es wird mit Generationengerechtigkeit argumentiert. Irgendwann heißt es dann, naja, wenn man alle Wissenschaftler entfristen würde, dann würde man ja das System verstopfen. Und das ist jetzt erstmal eine Argumentation, auf die man kommen muss. Also BMW und Airbus kommen nicht auf solche Ideen, das so zu handhaben. Aus guten Gründen, wie ich meine. Zweitens ist das Argument der Generationengerechtigkeit natürlich auch eine Sache, wo man sagen muss, naja, dass sich jede Generation jetzt die Chance hat, unter beknackten Bedingungen zu arbeiten. Das kann ja nicht unser Gerechtigkeitsbegriff sein. Und drittens fordert niemand, dass alle entfristet werden. Das ist ein Strohmann-Argument. Also nicht mal die Gewerkschaft fordert das, wenn ich das richtig sehe. Mhm. Und viertens ist eben die Wortwahl, Verstopfung. Also da denkt man ja nicht an hochmotivierte und hochqualifizierte Wissenschaftler, sondern da hat man vielleicht andere Assoziationen der Abwasserbewirtschaftung oder so im Hinterkopf. Mhm. Aber das war natürlich dann der Stein des Anstoßes, wo die Kolleginnen und Kollegen gesagt haben, das ist unverschämt. Und mit Amrei Bahr und Christine Eichhorn haben wir dann diesen Hashtag Ich bin Hanna erfunden und in die Welt gesetzt, weil wir sagen wollten, das Ministerium, was da so lapidar über Lebensentwürfe, Motivation von hochqualifizierten Menschen rübergeht, indem sie die im Prinzip als Verstopfung bezeichnen, der Sache wollen wir mal ein Gesicht geben. Mhm. Es geht hier um Menschen, die das betrifft. Und das können sich vielleicht unbefristet Angestellte und Beamte, die sich mit so etwas auseinandersetzen, vielleicht schon gar nicht mehr vorstellen. Ich glaube, die Welten sind einfach so getrennt vom Wissenschaftsmanagement oder Wissenschaftspolitik, die sich solche Sachen ausdenken von den Leuten, die tatsächlich den Inhalt produzieren. Aber auf jeden Fall haben wir den Ganzen dann ein Gesicht gegeben. Wir haben gesagt, ich bin Hanna, ich bin so und so. Und darüber ist dann auch wieder ein Tweetstorm entstanden. Ja, also sowas habe ich noch nicht erlebt. In kürzester Zeit viele, viele Kolleginnen und Kollegen, die sich da zu Wort gemeldet haben und im Prinzip auch wieder eine Problembeschreibung geliefert haben. Dass eben hohe Leistung oder Leistung überhaupt, also ich meine abgesehen davon, dass die Befristung an sich schon unverschämt ist in dieser Art und Weise. Mhm. Das ist das eine. Also ich meine, grundlegend nach Gerechtigkeit argumentieren und fairen Arbeitsbedingungen, damit hat das schon lange nichts zu tun. Mhm. Aber man kann es nicht einmal durch Leistung und durch Erfolge in irgendeiner Weise beeinflussen. Und das ist natürlich, fällt den Leuten natürlich auf. Also das, egal was man macht, Leistung alleine ist eigentlich irrelevant. Naja, dadurch gab es dann Ich bin Hanna. Der hat es dann sogar, also erstmal hat versucht, das BMBF wieder versucht, das auszusitzen. Dann gab es eine halbgare Presseerklärung, warum das doch alles so gut ist, wie es ist. Dann ist der Staatssekretär vor die Kamera getreten, hat auch wieder erklärt, warum das, also als wenn es ein Erklärproblem wäre, dass die Wissenschaftler dazu blöd sind, warum es für sie eigentlich auch total toll ist, ja, befristet zu sein, Überstunden ohne Ende zu machen, weil ich meine, man muss ja mal übersehen, Wissenschaftler in Deutschland machen zwischen 10 und 13 Überstunden pro Woche, die nicht entfristet sind. Sie arbeiten, also ich nenne das 50-zu-120-Prinzip, auf einer 50%-Stelle bei 120%, also 50% Bezahlung zu 120% Arbeit. Mhm. Wo gibt es denn das eigentlich? Naja, und letztlich hat es dieser Hashtag dann auch tatsächlich die Twitter-Bubble verlassen. Also auf einmal berichteten eben auch die FAZ, die Süddeutsche und wen es alles so gab darüber. Und es gab sogar eine Aktuelle Stunde im Bundestag, wo das Thema von den Parteien diskutiert wurde. Ja, das war, also ich bin Hanna vom unverschämten Erklärvideo des BMBF zum Hashtag zum Bundestag, zu vielen Publikationen. Und ich würde sagen, an dem Thema kommt man jetzt kaum noch vorbei. Die Politiker müssen sich damit befassen. Also man sieht auch, also wir haben jetzt viele Hintergrundgespräche geführt mit Politikern, Rektorinnen und Rektoren und Politikerinnen vor allen Dingen auch. Und es ist durchaus bei vielen, also es gibt wenige, die sich trauen, dieses Gesetz zu verteidigen. Weil sie merken, es ist nicht nur ein Mitleidsthema. Das sind nicht nur irgendwelche Low-Performer, die sich darüber beschweren, dass sie nicht auf irgendeiner Stelle ihr Hobby machen müssen, können, sondern es ist wirklich ein Systemproblem. Wir haben dadurch ein wissenschaftliches System, was einen viel schlechteren Output hat, als es haben könnte. Also ich meine, die Wissenschaftler sind Kurzzeitverträge, von denen wir sprechen. Das sind keine 6-Jahres-Verträge, wo man sich in irgendeiner Weise gut qualifizieren könnte. Also ich habe schon 1-Monats-Verträge unterschrieben. Und man ist eigentlich nur noch dabei, sich zu bewerben und Anträge zu schreiben, auch Forschungsanträge. Man forscht eigentlich nicht mehr, sondern verwaltet Forschung nur noch. Und die Forschung findet dann vielleicht mal im Urlaub oder am Wochenende statt. Und durch diesen Hyperwettbewerb, dass alle Mittel, ein Grundproblem ist, dass wir eine zu geringe Grundmittelfinanzierung haben, sondern alles über wettbewerbliche Drittmittel vergeben hat, dieser Hyperwettbewerb führt dazu, dass eigentlich nur noch Mainstream produziert wird. Man gibt nur noch Anträge ab, wo man weiß, das ist eine sichere Bank, aber was Risikoreiches, wo man sagt, das weiß ich eigentlich noch gar nicht. Also man gibt eigentlich nur Forschung ab, die schon geforscht wurde. Und das ist wenig befriedigend. Und das Wissenschaftssystem an sich leidet darunter. Wir haben halt so eine gewisse Art von Konformismus, der dabei entsteht. Und man muss sagen, es ist ja auch dahingehend ein Problem. Ich rede jetzt natürlich aus einer sehr geisteswissenschaftlichen, ich bin jetzt wie gesagt ja Historiker und einer geisteswissenschaftlichen Perspektive. Wir haben ja teilweise schon Bereiche, wo sich gar keiner mehr auf die Arbeitsbedingungen einlassen möchte. Ja. Also wenn ich bei den Kollegen in der Informatik anrufe, weil ich mal eine Frage habe oder weil man ein interdisziplinäres Projekt machen möchte, da sagen die mir, ja, hier ist ja keiner, mit dem du sprechen kannst. Wir haben hier 3 volle Stellen, die werden wir aber nicht los. Mhm. Die will keiner haben, weil man als Informatiker, das gilt ja für viele MINT-Fächer, woanders einfach so viel besser verdient, da sagt keiner, ich gehe an die Uni, um zu arbeiten. Und das ist ein Problem, das muss man klar machen. Und gerade gab es ja auch eine Studie vom Bayerischen Staatsinstitut für Hochschulforschung und der TU München, die in Vivi und in MINT-Frechern gefragt haben, was ist ein Problem für Innovation? Was für Probleme habt ihr? Wo sind die Probleme, dass ihr Innovation nicht so richtig herstellen könnt? Oder wie wäret ihr innovativer, war so die Frage. Und als ein Problem, was gegen Innovation in Deutschland arbeitet, wurde dann, und ich glaube, es war so eines der wesentlichen Probleme, wurde genannt, dass diejenigen in den MINT- und Vivi-Fächern auch kaum Leute finden, die ihre Teams kontinuierlich besetzen. Man ist permanent in einem Stellenbesetzungskarussell, weil alle durch diese prekäre Arbeit natürlich schnell sehen, dass sie woanders hinkommen. Mhm. Und kontinuierliches Forschen, gerade längerfristiger Phänomene, das ist ja kaum noch möglich, was ich meine. Dinge mal über mehrere Jahre zu erforschen, da gibt es ja gar keine Verträge für. Also alles muss innerhalb von 2,5 Jahren eigentlich beforscht und abgeschlossen sein und dann kann Haken hintergemacht werden. Mhm. Aber ob das nun die drängendsten Gegenwartsprobleme unbedingt einfängt, naja, also das weiß ich nicht.
Ich glaube, das kann man wagen zu bezweifeln. Mhm. Ja. Du hast dich da jetzt relativ doll reingearbeitet und hast da viel Aktivismus jetzt auch betrieben. Das ist ja jetzt für dich persönlich nochmal ein Punkt, wo du Zeit abgibst für etwas, woran du zwar glaubst, was dir jetzt aber vielleicht in deiner wissenschaftlichen Karriere nicht unbedingt weiterhilft, oder?
Wie ist das für dich? Das könnte ich mir vorstellen, das weiß ich aber nicht. Aber es anders zu machen, hat mir bisher ja auch nicht geholfen. Ja. Also alles so zu tun, wie man glaubt, dass es richtig ist, immer schön zu forschen und zu veröffentlichen und so, das hat mich ja auch nicht auf eine entfristete Stelle gebracht bisher. Also kann ich es jetzt auch einfach mal ganz anders machen. Mhm. Und ganz ehrlich, es ist ja kein Geheimnis. Also ich meine, die Leute wissen, dass es so läuft, wie es ist. Es ist nur für ganz wenige gut. Oder ja. Komfortabel. Gut ist es für niemanden, aber komfortabel ist es für ein paar wenige. Und vor ein paar Jahren, und das ist, glaube ich, der Qualitätsunterschied, da gab es ja schon solche Aktionen und das ist ja, wir sind ja nicht die Ersten, die sagen, es läuft schlecht. Ja. Es gab die Gewerkschaft seit vielen Jahren, andere Verbände sagen das auch seit vielen Jahren, es gab schon vorher Twitter-Aktionen. Aber der qualitative Unterschied ist jetzt meines Erachtens, dass die Leute sich mit Klarnamen dahinter stellen und sagen, so läuft das nicht. Früher hatte man Angst um den Anschlussvertrag und offensichtlich reicht diese Karotte vor der Nase nicht mehr, weil die für viele schon so unerreichbar ist. Ja, dass man da keine Rücksicht mehr drauf nehmen soll. Ja, aber natürlich, es sind jetzt nicht meine Forschungsfelder, in denen ich eigentlich was mache. Aber jetzt auf einmal publiziere ich dann auch mal was zur zeitgenössischen Bildungsgeschichte und Hochschulbildungsgeschichte. Das sind Felder, wo ich vor einem Jahr noch nicht glaubte, dass ich da mal was zu publizieren würde. Das ist für einen selber auch schon durchaus gut. Und man lernt durch so einen Aktivismus Leute kennen, die man in der Wissenschaft niemals kennengelernt hat. Hätte.
Ja.
Ich würde eher mal sagen, das zeigt mir auch, dass man mit inhaltlich, also da, das Unisystem ist da so ein bisschen wie Uber oder Lieferando. Also die Leute, die die Dienstleistung machen, verdienen eigentlich nichts da dran und haben unsichere Perspektiven. Die Leute, die die Arbeit verteilen, sind dafür umso komfortabler. Ja. Man merkt es eben, also mit Wissenschaft und Wissenschaftspolitik und Wissenschaftsmanagement kann man was bewegen. Da sind auch, also ich meine, das wundert einen ja immer, aber wer einmal irgendwie im Wissenschaftsmanagement gearbeitet habe und ich habe da mal eine Zeit lang für ein Stipendium gehabt das zu machen. Man sieht, was man da alles bewegen kann, welche Stellschrauben man hat. Man hat sofort das Monetäre, in meinem Fall hatte ich ab Tag 1 ein größeres Budget, was ich bewirtschaften konnte, als das ein W3-Professor an meinem Institut für 10 Jahre gehabt hätte und solche Sachen. Also mit inhaltlicher Arbeit, also ob man wirklich Karriere machen kann mit inhaltlicher Arbeit in der Wissenschaft, ich wäre da jetzt, ich will nicht zu zynisch klingen, aber ich will zumindest sagen, ich bin skeptisch.
Ja, also ich finde es auf jeden Fall total gut, dass ihr das macht und es ist so, so wichtig, dass man da echt mal rangeht an dieses Thema, weil ich habe immer das Gefühl, man nimmt so einige der schlauesten Menschen unseres Landes oder der Welt, es sind ja nicht nur nationale Leute, sondern also sie kommen ja aus irgendwie aller Welt und steckt die dann in so ein System rein und dann sollen die da irgendwie die neuesten Ideen entwickeln und die neueste Forschung machen.
Exzellenz ist ja das Stichwort, wenn ich unterbrechen darf. Sie sollen ja exzellent forschen.
Ja.
Und dafür sollte man aber, also ich meine, das ist ja auch ein bisschen frech. Alle Rektoren, alle Minister sagen, ja, wir brauchen hier exzellente Forschung, aber die Bedingungen sind alles andere als exzellent. Sie sind beklagenswert.
Ja.
Also ich meine, ich musste teilweise schon hier eine Tastatur mit zur Arbeit bringen und solche Sachen. Und als Geist braucht man ja eigentlich keine so große IT-Ausstattung, aber ich meine, Standards sollen wir ja schon haben. Und dann heißt es immer, ja, aber dann bitte exzellent forschen. Ja. Ja, wie denn, wenn man nur Papier und Bleistift hat?
Nee, absolut.
Und zu den Internationals ist ja noch zu sagen, die haben ja teilweise, also ich bin deutscher Staatsbürger, die Internationals haben ja auch teilweise noch ganz andere Probleme.
Ja.
Da sind dann die Arbeitsverträge wichtig für den Aufenthaltsstatus und so etwas. Also mit denen wird teilweise, würde ich sagen, unsittlich umgesprungen. Da ist ja noch ein weiteres Druckmittel. Wenn dein Arbeitsvertrag weg ist, ist dann für den Aufenthalt auch irgendwann schwierig.
Ja,
so, also Gruppen, die nicht der Mehrheitsgesellschaft in Deutschland angehören, haben noch ganz andere Probleme als ich zum Beispiel.
Ja, voll. Und dann am Ende quetscht man die aus und bringt sie dazu, die Forschung zu machen, die zu Ergebnissen führt, die man sich erhofft, sozusagen. Also es ist ja schon auch dann dadurch, dass man diese befristeten Verträge hat und dass man immer schauen muss, okay, wo ist jetzt der nächste Karriereschritt, muss man ja immer auch schauen, was muss ich dafür tun, um das zu erreichen. Und mein Gefühl ist dann immer, dass dann so ein bisschen auch der Fokus von der Qualität weggeht zum Fokus auf, was kann ich publizieren und was bringt mich weiter. Und das ist ja genau dann das Kernproblem, wie wir dann die Qualität verlieren und eben genau nicht zu der Exzellenz kommen, die man sich irgendwie erhofft.
Ich würde das auf das Problem vor allen Dingen zuspitzen, Konformitätsdruck und ich meine von schlechter wissenschaftlicher Praxis, die kommt da ja auch noch dazu, mal ganz zu schweigen. Aber ich meine, die DFG hat für Geisteswissenschaftler ein extra Programm aufgelegt, wo man risikobehaftete Forschung einreichen kann. Das ist ja absurd. Also ich meine, jede Forschung ist in irgendeiner Weise risikobehaftet, nur dass die Risiken halt in aller Regel nicht die Universitäten tragen, sondern der Forscher. Also da werden Risiken eben auch ganz hart privatisiert. Aber ich meine, was ist denn das für eine Auffassung? Auffassung von den anderen Projekten, die sind irgendwie nicht risikoreich oder so. Natürlich muss man mit Geld, mit öffentlichem Geld ordentlich haushalten. Aber da dann zu sagen, so, wir wollen dann jetzt hier aber wirklich sehr konservative Projekte haben und das passiert dadurch, das ist ja nun auch dicht an Veruntreuung, würde ich mal sagen.
Ja, absolut. Was sagst du denn zu dem Punkt, dass viele immer sagen, ja, aber das ist ja auch wichtig, weil man muss ja auch sozusagen erstens mal aussieben können und zweitens mal muss man ja auch irgendwie mal wieder neue Köpfe reinbringen, um neue Ideen reinzuholen. Was sagst du dazu?
Das ist ja im Prinzip die Sache, Innovation ist Fluktuation. Mhm. Das ist, würde ich sagen, eine Ideologie, ein Dogma, aber dem hängen sie alle an. Also die Kanzlerinnen und Kanzler haben sich ja neulich dafür auch wieder ausgesprochen und gesagt, wer eine Universität zerstören möchte, müsse nur alle Wissenschaftler von der Promotion an unbefristet beschäftigen. Man sieht also, der Mensch fängt erst beim Professor an. Mhm. Weil ich meine, wenn man dieses Prinzip Innovation gleich Fluktuation anwendet, dann wären ja die Professoren im Prinzip die am wenigsten innovativen Leute. Innovationsbegriff, da müssten wir eigentlich auch nochmal drüber sprechen, aber nehmen wir den einfach mal, weil das ein Schlagwort ist, mit dem alle arbeiten. Da hätte ich grundsätzlich Bedenken, aber vielleicht nicht an dieser Stelle. Auf jeden Fall ist die Sache die, also dieser ganze Gedanke ist ja schief dahingehend, weil also mich wundert auch, dass die Professoren sich nicht darüber beschweren, dass sie dadurch im Prinzip als uninnovativ beschimpft werden. Aber das ist nun nicht mein Problem. Also dieser stete Wechsel würde für Innovation sorgen. Das ist eine Argumentation, die so seit den 60er Jahren aufkommt. Ich glaube, dass, also andersrum, ich habe keine Studie gefunden, die in irgendeiner Weise darauf hinweist, dass das stimmen könnte. Das könnte man ja auch mal in irgendeiner Weise untersuchen.
Ja.
Es gibt ja Studien, dass entfristete Uni-Mitarbeiter nicht weniger produktiv sind als befristete. Es herrscht halt immer so ein Menschenbild vor, Angst und Schmerz sind die besten Lehrmeister. Und ich kann mich diesem Menschenbild nicht anschließen. Auch, dass ein permanenter Wechsel nun zu so viel Innovation führt. Also ich meine, wenn die Leute es nicht schaffen, ihre Projekte unter anständigen Bedingungen abzuschließen, in irgendeiner Weise. Und so, also das scheint mir schlicht und einfach eine Ideologie zu sein, mit der begründet wird, warum man Menschen und Wissenschaftler und Wissenschaftlerinnen als Verschleißmaterial behandelt.
Und gleichzeitig ist es ja auch so, dass jedes Mal, wenn eine Person weggeht, dann hat man ja auch, verliert man ja auch Wissen, oder? Also es ist ja nicht
es
so.
Es ist ein Brand. Im Prinzip wird immer ein Branding beklagt und der wird selber hergestellt.
Ja.
Das Wissen ist weg. Und man hat das ja nicht wie in Firmen, oder andersrum, wie in gut geführten Firmen, wo man dann in irgendeiner Weise eine Übergabe hat, sondern die Leute sind weg, dann ist die Stelle ein halbes Jahr vakant, um zu sparen, dann kommt wieder jemand und muss sich alles neu einarbeiten. Ja. Die Universitäten sind ja auch nicht prozessorientiert geführt. Also, dass man irgendwie für Standardaktionen, wie kriege ich einen Schlüssel für einen Seminarraum, einen Prozess hätte, wo ich nachschauen könnte, sondern man muss wieder von jeder Sekretärin fragen, wie geht denn das eigentlich? Und die sagt dann, nee, ich weiß das nicht, aber der Sekretär im dritten Stock weiß das. Also, man muss sich alles wieder neu erarbeiten. Und das sind jetzt nur die organisatorischen Sachen.
Ja.
Das erzeugt viel Reibungsverluste. Das andere ist, was die Wissenschaft angeht, ja, das ist, muss man so sagen. Und viele Sachen bleiben dann ja auch unabgeschlossen. Also wie viele Datenruinen, auch wie viele Großmaschinenanlagen wir haben. Also in Hamburg haben wir zum Beispiel ein Game Lab stehen, für Game Studies, für Computerspielstudien, wo alles dafür da ist, um zu forschen. Das wurde teuer angeschafft und jetzt ist der Kollege halt dann, ist der Vertrag ausgelaufen und jetzt ist er halt woanders und das Ding steht rum und keiner nutzt es mehr so, wie man es nutzen könnte. Und das passiert in Deutschland ganz häufig. Maschinen, die nicht mehr bedient werden können, Codes, die nicht weitergeschrieben werden können, Software, die lahmgelegt ist, von Büchern, die nicht zu Ende geschrieben werden, ganz zu schweigen. Also wir haben da ein großes Problem in allen Bereichen. Man bildet teuer aus und kaum sind die Leute, die höchst qualifiziert, sagt man, ja, das jetzt geht und sucht euer Glück woanders.
Ja, richtig absurd.
Also irre,
ja.
Richtig irre. Wenn man das Leuten aus der freien Wirtschaft erzählt, die sind fassungslos, aber das muss man ja auch sagen. Also das Wissenschaft hat ja außerhalb des Elfenbeinturms ja auch einen schlechten Ruf. Also das ist ja teilweise schon regelrecht peinlich, sich als Wissenschaftler zu outen, weil, ich meine, da ist man hochqualifiziert und macht viele Sachen, aber wenn man den Leuten erzählt, was man dann verdient und in welcher Art und Weise man da behandelt wird, sagen sie, naja, so clever können die Leute ja da alle nicht sein, wenn die sich mit solchen Bedingungen abspeisen lassen.
Absolut. Und ich finde, da kommt auch noch ein anderer Punkt dazu, wo du gesagt hast, jetzt geh doch mal woanders hin. Es hat ja auch nicht jeder die Möglichkeit, woanders hinzugehen. Also gerade wenn wir jetzt an Eltern denken, die jetzt vielleicht nicht mehr so wahnsinnig mobil sind oder an Leute, die ihre Eltern pflegen oder aus anderen Gründen nicht immer umziehen können. Das war für mich...
Man darf halt kein Privatleben haben, wenn man erfolgreich sein möchte, ja.
Ja, das ist hart gesagt, aber es stimmt einfach schon. Also für mich ist es ja allein, weil ich nicht in jeder Stadt irgendwie neue Freunde finden will und ständig irgendwie... Und also für mich war das jetzt so, ich habe in der Schweiz promoviert. Ich komme ursprünglich aus dem Süden von München. Wir sind jetzt zurück in München und wir haben uns dann auch entschieden, wir wollen eigentlich in München bleiben, mein Mann und ich. Aber es war jetzt schon so, dass ich auch beste Freunde in Zürich habe. Und man verpasst dann total viel aus deren Leben, wenn man da nicht mehr ist. Und wenn ich mir jetzt vorstelle, das habe ich an 5 verschiedenen Orten, finde ich allein das schon super scheiße. Aber ich kann mir ja gar nicht vorstellen, wie das ist, wenn man Kinder hat, die dann darunter leiden, weil entweder ein Elternteil ständig irgendwo anders ist oder weil man ständig Schule wechseln muss oder so. Das ist ja eigentlich unfassbar. Und das ist ja gerade das Alter, also in dem man Postdoc ist, ist ja gerade das Alter, wo man normalerweise eine Familie gründet.
Und wo die Eltern älter werden und Betreuung bedürfen. Ja. Ja, so ist das. Also man muss es sich leisten können und wollen, sich den Bedingungen des Systems auszusetzen. Ja. Und das ist jetzt nicht nur, man muss ein finanzielles Polster haben, wenn man in irgendeiner Weise in der Wissenschaft sein will, man muss auch ein emotionales Polster haben. Also man muss bereit sein, so etwas auf sich zu nehmen und oder auch den Partner haben, oder die Partnerin, die das Ganze mitmacht. Ja, das hat hohe soziale und emotionale Kosten, die nicht alle tragen können. Und wenn man dann vielleicht noch in einer marginalisierten Menschengruppe anhört, die haben es ohnehin schwerer im Wissenschaftsbetrieb, weil oft eben diese Ressourcen nicht so vorhanden sind, wie es andere haben. Ja. Das ist aber ein eigenes Thema, da bin ich vielleicht auch nicht der richtige Ansprechpartner für. Da müsste man jemanden fragen, der da vielleicht von betroffen ist.
Ja, aber... Also ich weiß nicht, ob man es sagen darf, du bist Vater.
Ja, klar.
Dann, das betrifft dich ja total, oder?
Ja, total. Also ich kann nicht, also das reduziert die Auswahl an Arbeitsmöglichkeiten schon sehr, genau. Ja. Also, und insbesondere meine Frau, die einen vernünftigen Job hat und nicht ich. Also ich habe ja eher den, also mit Wissenschaft ist dann ja eher der Selbstverwirklichungsjob und ich muss mich eher daran anpassen, was meine Frau eben macht. Und ja, und das mit den Kinderhüten, wenn die Kinder krank sind, bin ich zu Hause. Also das ist so, dass man hat dann Kollegen, die bedauern einen, dass einem nur, naja, jetzt wo die Kindergärten mal wieder halbwegs regelhaft auf sind, habe ich ja ein paar Stunden, um was zu tun, die ich ja eigentlich fast nur in Ich bin Hanna reinstecke. Naja, es gibt halt immer wieder Kollegen, die einen dann auch bedauern, Kolleginnen, die einen bedauern, dass man ja im Prinzip nicht die Zeit am Nachmittag und am Abend zur Verfügung hat, die sie zur Selbstausbeutung zur Verfügung haben. Man muss in der Wissenschaft Prioritäten setzen. Man muss sich irgendwann darüber klar sein, was ist einem wichtig. Ist es das, dass man irgendwie anerkannter Forscher ist, der, naja, sagen wir mal 18 Stunden am Tag nichts anderes macht, als zu forschen, zu lehren, Paper zu schreiben oder nicht? Oder sagt man sich, das Leben hat mehrere Facetten und ich möchte mehreres tun? Dann muss man wahrscheinlich akzeptieren, dass man im Wissenschaftssystem dann irgendwann an die Grenze kommt und sich dann umorientieren. Aber man kann eine klare Entscheidung treffen und man spielt das Regeln dann auch nach den eigenen Regeln. Nicht? Also man akzeptiert nicht mehr alles, sagt häufiger Nein. Also das ist auch so ein bisschen, das Nein-Sagen habe ich im Prinzip mit den Kindern gelernt. Ja. Und nicht nur, weil ich den Kindern ständig Nein sage, sondern weil ich den anderen Leuten sage, nee, tut mir leid, Sonntagtagung, da habe ich Kinder, die kann ich nicht, da habe ich niemanden, der sie, oder beziehungsweise man kann das dem Partner ja auch nur bedingt zumuten, permanent dann die Betreuung zu übernehmen, weil wieder von 18 bis 21.30 Uhr irgendeine Abendveranstaltung ist.
Und man möchte ja auch es auch schön, nicht. Genau.
Also der Punkt ist nicht nur, man kann es nicht. Also ich merke auch immer mehr, dass ich es gar nicht möchte. Also und dass im Prinzip Kinder und Familienzeiten eigentlich für meine Kreativität, für mein, wie könnte man sich auch wissenschaftlich verbessern, eigentlich ein Booster waren, den man sich gar nicht vorstellen kann. Mhm. Weil man ist dann mal mit den Gedanken tatsächlich völlig woanders und nimmt Sachen quasi an den Rändern der eigenen Gedanken wahr, die man sonst gar nicht so hat, wenn man immer nur über die gleichen Sachen nachdenkt am Schreibtisch. Man kriegt da, also jedenfalls geht es mir so, ich spreche da nur für mich, andere Leute mögen andere Erfahrungen haben, aber das Privatleben, ein erfülltes Privatleben, ist eigentlich für die Arbeit so unfassbar wichtig, dass man darauf gar nicht verzichten kann. Also auch diese Vorstellung der Leute, dass man also 18 Stunden am Tag arbeiten müsse, um unheimlich produktiv und kreativ zu sein. Also meine Erfahrung deckt das nicht.
Nee, und die Forschung sagt auch was anderes. Also Es ist tatsächlich so, Kopfarbeit kann man gar nicht so viele Stunden am Tag machen. Und also ich kann jetzt auch aus eigener Erfahrung sagen, ich arbeite jetzt seit Juni 60%. Und in den 60%, in denen ich arbeite, bin ich wesentlich produktiver als vorher. Weil ich einfach so viel andere Zeit habe, in der ich Sport mache, über andere Sachen nachdenke, einfach ausgelastet bin. Ja?
Man hat halt auch fixe Zeiten, an denen man was dann fertig haben muss.
Genau.
Also die Sache, das ist ja das, also aus dem Projektmanagement weiß man ja, Dinge brauchen so lange, wie man ihnen Zeit gibt. Und wenn man sie weniger Zeit gibt, sind sie fertig. Zwar nicht perfekt, aber dann hat man ja auch dieses Pareto-Schema. Nicht? Also für die ersten 80% einer Sache braucht man 20% Aufwand und für die letzten 20% 80% Aufwand. Begrenzte Zeit hilft, Dinge fertig zu bekommen. Sie sind dafür ja nicht perfekt, aber sie sind fertig. Absolut. Und das ist, glaube ich, wichtig. Aber das ist ja auch so eine Geschichte, wo wir hier gerade bei solchen Projektmanagement-Sachen sind, die mich immer wundern, dass dass gerade an der Universität, ich weiß nicht, wie das an außeruniversitären Forschungsinstituten ist, aber dass im Prinzip solche wesentlichen Schlüsselkompetenzen für Wissenschaftler wie Projektmanagement und so Ideen, die in der Wirtschaft gang und gäbe sind, dass man Sachen mit einem Gantt-Chart, also Zeitplanung im Gantt-Chart macht, Kanban-Methoden ansetzt, agiles Projektmanagement wie Scrum einsetzt, das ist völlig unbekannt bei uns. Ja. Wir daddeln, jede Generation daddelt sich einfach immer wieder durch Schreibprozesse durch, ohne das in irgendeiner Weise zu professionalisieren. Und also wir haben da so viele Professionalisierungsprozesse im Hochschulwesen, die noch kommen müssen. Abgesehen von fairen Arbeitsbedingungen, auch die Arbeit dann selber einfacher zu strukturieren. Mich wundert, dass das eigentlich nicht passiert. Aber wahrscheinlich sind alle Leute so mit ihrer eigenen Forschung beschäftigt, dass sie nicht nur nicht auf dumme Gedanken kommen, sondern auf gar keine Gedanken mehr kommen.
Ja, wenn wir jetzt in die Zukunft schauen und du könntest was beeinflussen, wie würdest du Sachen anders machen? Was würdest du umsetzen?
Damit kommen wir schon zum Schluss, oder?
Nee, das ist jetzt erstmal so.
Was ist einfach grundsätzlich anders?
Was gibt es noch für Ideen, die du hast, wo wir jetzt sagen, also Projektmanagement haben wir da angesprochen.
Da haben wir gerade gesprochen.
Dann Entfristungen, wenn man gute Arbeit leistet, hatten wir angesprochen.
Ja, das wäre also Projektmanagement haben wir angesprochen, müssen wir professionalisieren. Ja. Wir müssen natürlich dringend über Entfristung reden, also diese ganzen Gleichstellungsthemen. Ja. Das nützt doch nichts, dass man Leuten irgendwie ein Zeitmanagement-Tool nur in die Hand gibt oder Yoga-Kurse verspricht. Damit kriegen wir keine Gleichstellung hin. Gleichstellung für Leute, die eben nicht emotionale und finanzielle Polster haben, gehen nur über Dauerstellen. Und wenn wir das nicht tun, schließen wir halt viele Perspektiven aus, die wichtig wären, in der Wissenschaft zu haben. Das ist so das ganz Grundlegende. Mehr verlässliche Grundmittel, weniger wettbewerbliche Drittmittel, auch ein wichtiger Aspekt. Ganz wichtig, und das ist, glaube ich, eine Sache, die für die Zukunft jetzt ist. Wir hatten gerade beim Historikertag, der hier vor kurzem in München stattgefunden hat, auch eine Resolution verabschiedet im Verband, wo es darum ging, Karrierewege für Historikerinnen und Historiker besser gestalten. Und da sind zwei Aspekte von wichtig, weil die einerseits ein Problem darstellen, aber andererseits auch in die Zukunft weisen können. Wir hatten da das Problem, dass in der Geschichtswissenschaft, die strukturell sehr konservativ ist, weiterhin das zweite Buch, also die Habilitation, das zweite Buch als Goldstandard für eine entfristete Professur festgelegt wurde. Ich weiß nicht, du kommst ja aus einem anderen Bereich, da schreibt man wahrscheinlich gar keine Bücher mehr, oder?
Nee.
Ja, genau. Gut, also in der Geschichte ist das Buch und nicht nur eins, sondern zwei Bücher.
Ja.
Das ist der Goldstandard für einen ausgewachsenen Historiker.
Ja.
oder eine Historikerin natürlich. Das ist aber fatal. Also wir sehen hier, wir haben zwischen den verschiedenen wissenschaftlichen Disziplinen Unterschiede. Und eine besonders konservative Disziplin wie die Geschichtswissenschaft macht es sich dann schwer, wenn sie entgegen aller möglichen anderen Disziplinen dann auf ihren eigenen Standards auch beharrt. Das Problem dabei ist, wenn nur Bücher eine Rolle spielen, nur Forschung eine Rolle spielt, dann fällt die Lehre weg, dann fällt Wissenschaftskommunikation weg, dann fällen all diese Sachen weg, die, oder zumindest nicht weg, aber zumindest sind sie nicht karriererelevant. Ja. Und das ist ein Problem. Das zweite Buch, also ich finde, dass als man als Historiker ein Buch geschrieben haben muss, eine Monographie, das kann ich irgendwie nachvollziehen. Aber ein zweites sehe ich nicht ein. Also ich finde, da müssten wir mehr als Historiker auf mediale Vielfalt schauen. Eine Kollegin von mir hat getwittert, ja, warum denn nicht auch Codes, Daten, Codesheets als mögliche Sachen machen? Ja. Finde ich super. Blogs, Podcast, mediale Vielfalt. Im Prinzip finde ich, dass um eine entfristete Professur in Geschichte zu kriegen, müsste man eigentlich eine mediale Vielfalt beweisen, dass man sehr viele Sachen kann. Aber es ist natürlich das Problem, dass Digitalisierung noch gar nicht angekommen ist. Das wird das Thema der nächsten Jahre werden. Es ist also schändlich, wie man das vernachlässigt. Mhm. Und das eigentlich müsste jede Professur, die man auch in den Geistes-, also zumindest in Geschichtswissen aufschreibt, irgendwie mit einer Denomination Digitalisierung in irgendeiner Facette ausgeschrieben werden. Und dass eben Transfer und Wissenschaftskommunikation, ich würde sogar weit gehen, Public Humanities oder Public Sciences. Wissenschaftskommunikation ist ja der erste Schritt und wenn man dann gleich die Öffentlichkeit mit einbezieht, ist es der zweite Schritt. Das sind die Dinge der Zukunft, womit man auch argumentieren kann, warum wir jetzt entfristete Stellen brauchen. Es wird aber nicht gemacht, weil man darauf beharrt, dass nur die Monographie ein Historiker ausweist. Also es gibt eine Argumentation, die man durchaus nachvollziehen kann, warum das so ist, weil Innovationszyklen in der Geschichte traditionell so verlaufen sind. Aber man kann es ja doch mal anders machen und mal anders versuchen und mal sagen, das ist nicht, es gibt nicht den Standardweg, sondern wir haben verschiedene Möglichkeiten, das zu tun. Wenn Historiker, und jetzt spreche ich erstmal nur für die, Historiografien nicht ins Netz tragen, wo es stattfindet, dann machen das andere Leute. Im besten Fall machen es Journalisten, im schlimmsten Fall haben wir dann irgendwelche Hobby-Historiker, die aus ihrer politischen Gesinnung quasi Kapital schlagen wollen und Verschwörungstheorien sich ausdenken. Ja. Also das ist das. Also Qualifizierung muss medial offen sein in diesem Sinne. Und es muss sehr viel digitalisierter werden. Also das, also ich meine, viele Leute flüchten sich auch in die Geschichtswissenschaft, weil sie da wenig mit Digitalem zu tun haben. Aber im Prinzip ist das nicht richtig. Die Leute müssen die Sachen nicht nur analysieren können, sondern am Schluss eines Studiums auch produzieren können. Podcasts, YouTube-Tutorials, all solche Sachen. Dann wäre, und jetzt spreche ich wieder nur für die Geschichtswissenschaft, aber ich glaube, das ist übertragbar auf viele Geisteswissenschaften. Mhm. Naturwissenschaften bin ich da nicht so sicher. Aber ich könnte mir auch vorstellen, dass das eigentlich die Zukunft wäre, in die Richtung zu denken. Sehr viel mehr Digitalisierung, Wissenschaftskommunikation, Public Sciences, Public Humanities, all diese Sachen.
Also ich kann das, glaube ich, nur unterstützen und ich komme ja aus der Statistik-KI-Richtung und ich bin aus dem klassischen Wissenschaftssystem ausgestiegen, weil ich mehr machen wollte als Paper schreiben. Mhm. Also bei uns sind es halt Paper und nicht Bücher, aber im Prinzip ist es auch das eine Medium, das zählt und
auch eine Monokultur? Nicht. Dann ist das die Paper-Monokultur
mit anderen Worten. Mhm. Okay. Und ich habe halt viel Software gemacht, ich habe mich viel mit Aktivismus für gute Wissenschaft beschäftigt. Ich wollte podcasten und das alles habe ich nicht in einem klassischen System gesehen für mich, dass es mich zu irgendwas bringt. Und es war dann einfach viel zu viel Druck da. Und dann habe ich einfach gesagt, ja gut, aber dann mache ich das halt woanders und es geht auch. Mhm. Und es ist eigentlich schade, weil ich wollte eigentlich immer an der Uni oder in einem Forschungszentrum arbeiten. Und das werde ich vielleicht auch wieder tun in Zukunft, aber eigentlich ist es ja schade, dass man so rausgedrängt wird als eine Person, die Ideen und Visionen hat, wie man es anders machen kann.
Ja, anders machen, das ist, glaube ich, für viele eine ganz schreckliche Vorstellung. Aber liegt natürlich auch daran, dass es sehr hierarchisch ist, wie wir organisiert
sind.
Und dieses von oben nach unten Gedachte, das ist, glaube ich, nicht gut. Wir müssten viel mehr gleichberechtigter Also ich meine gänzlich hierarchiefrei, das wird nicht gehen aus Gründen, aber man kann es ja wenigstens versuchen, Hierarchien abzuflachen. Ja. Irgendwie vielleicht so in Lab-Struktur, ihr arbeitet wahrscheinlich sehr viel in Lab-Strukturen in irgendeiner Art und Weise. Das ist in den Geisteswissenschaften völlig unbekannt, da ist man der Einzelkämpfer. Das muss ja nicht sein. Nee. Man könnte es mal anders probieren. Also ich meine, die Uni bildet sich immer so viel darauf ein, so viel Innovation beizutragen, ist selber aber unfassbar strukturkonservativ. Man könnte sehr viel mehr experimentieren. Es wird ja niemanden hindern, mal zu sagen, drei Unis tun sich zusammen, sie gründen ein Institut, wo sie sagen, okay, hier machen wir einfach mal 10 entfristete Angestellte, alle auf, ich weiß nicht, auf was für einem Niveau, auf ziemlich gleichem Niveau, ein Geschäftsführer. Wir versuchen mal, wie wir hier Public Humanities zum Beispiel treiben, also wieder aus meiner Perspektive argumentiert. Und nach 5 Jahren evaluieren wir das, wie das klappt, wie ist der Output, reagieren die denn vielleicht auch mal tagesaktuell und nicht immer nur mit einem Buch, was 5 Jahre nach dem Ereignis erscheint. Nutzen sie sozialen Medien oder warten sie darauf, dass Twitter ausgedruckt wird. Wenn das nicht klappt, kann man die nach 5 Jahren immer noch versetzen und irgendwo anders unterbringen. Und wenn es gut klappt, was ich glauben würde, dann hat man ein Paradebeispiel. Also die Universitäten, die sich jetzt trauen, was auszuprobieren, das wäre unfassbar sichtbar und mich wundert, dass da das keiner macht. Also es ist ja nicht so, dass alles so gut laufen würde, dass man sagt, Mensch, spitze, wir machen das die nächsten 100 Jahre so.
Ja, absolut. Und ich glaube, da können wir auch noch viel lernen und viel ausprobieren und da ist viel drin, was man anders denken könnte. Jetzt kommen wir so langsam ein bisschen zum Schluss. Ich möchte dich noch gern fragen, ob wir, also es geht ja in dem Podcast um die Zukunft von Lehre und Forschung und wie wir Sachen neu denken können, was wir jetzt, glaube ich, schon ganz viel gemacht haben. Gibt es noch irgendwas, worüber wir jetzt nicht gesprochen haben, wo du sagst, das würde ich aber gerne noch mit in die Welt geben?
Also im Prinzip habe ich, glaube ich, ganz viele Themen angesprochen, von denen man viele noch vertiefen müsste. aber ich habe den Eindruck, gerade würde mir nichts. Also es gibt ja noch eine Abschlussfrage, nicht?
Ja, genau, gut. Die kommt noch.
Wenn die noch kommt, dann haben wir es, glaube ich.
Okay, sehr gut. Ja, meine Abschlussfrage ist, wenn du jetzt eine Entscheidung treffen dürftest, also du hättest einen Zauberstab und du dürftest was verändern, was morgen anders wäre im Bereich Forschung und oder Lehre, in der Wissenschaft generell. Was würdest du verändern? Was würdest du sehen?
Ja, dann würde ich den Zauberstab natürlich erstmal nutzen, um mir 2 Wünsche freizuhalten. der erste wäre natürlich, das erste, die Grundlage, die ganz praktisch ist. Also wenn wir müssen, und dazu sind jetzt die Koalitionsverhandlungen für die neue Regierung auch wichtig, faire Arbeitsbedingungen für den Mittelbau in irgendeiner Weise schaffen. Wenn wir dieses Problem lösen, haben wir ganz viele andere, dann haben wir ein paar andere Probleme, aber die sind so gering, dass wir doch eine sehr viel innovativere Wissenschaft und fairere ohnehin hätten. Also das wäre so mein Aufruf an die Politik, hier zuzuhören und zu schauen, was man da machen kann. Und das andere ist, also meine Heimatuniversität, die Universität Hamburg, hat am Hauptportal des Hauptgebäudes die Begriffe stehen der Forschung, der Lehre, der Bildung. Ich meine, es wäre jetzt einer der Aspekte oder der Zeitpunkt gekommen, wo wir einen weiteren Aspekt eigentlich zufügen könnten, nämlich der Kommunikation oder der Öffentlichkeit. Dass die Öffentlichkeit, und wir haben ja gesehen jetzt in Corona, wie wichtig es ist, dass in der Öffentlichkeit, die ja hauptsächlich schon im Netz stattfindet, kommuniziert wird, dass sich Universitäten auch mehr auf den gegenseitigen Austausch einlassen durch Kommunikation im Netz unter den Bedingungen der Digitalisierung. Und ich glaube, wenn wir diese Aspekte als wesentliche, also nicht immer nur als Problem, sondern mal als intellektuelle Herausforderung betrachten, mit der man Sachen besser machen kann und nicht eine Abwehrhaltung einnehmen, dann wäre viel getan. Also wenn wir Wissenschaftskommunikation, Öffentlichkeit und Digitalisierung als Herausforderungen sehen, mit denen man arbeiten kann. Aber wir müssen natürlich auch die Ressourcen dafür haben. Mhm. Zu sagen, ja, das macht ihr denn jetzt auf euren befristeten Stellen dann noch dazu, nämlich am Freitagnachmittag zwischen 18 und 19, na, zwischen 19 und 21 Uhr, das funktioniert natürlich nicht. Ja. Aber hier sind die Potenziale. Hier müssen wir was machen. Und wenn wir das tun, und mit unter gerechten Arbeitsbedingungen, dann wären wir ganz weit vorne, denke ich.
Sehr schön. Vielen Dank für diese sehr spannenden Schlussworte. Ich glaube, da kann man jetzt rausgehen aus dem Podcast und da noch ein bisschen drüber nachdenken, wie wir Sachen besser machen können. Ich habe sehr viel von dir gelernt. Es war richtig spannend. Und ja, vielen Dank, dass du dir Zeit genommen hast, das jetzt auch noch zu machen, zusätzlich zu deinem normalen Tagesjob. Genau, schön, dass du da warst.
Ja, vielen Dank für die Einladung.